Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und
Phil, alias The Hop Meeple. Servus.
Hallo. Und wir starten ins neue Jahr natürlich sofort mit einem Gast und zwar dem lieben
Markus von Brett und Pet. Hi, ihr Süßen.
Hi.
Frohes Neues an der Stelle nochmal.
Genau, ne? Frohes Neues, auch an die Hörerschaft und an alle anderen. So, ja, heute wollen wir erstmal ganz gemütlich im neuen Jahr ankommen.
Gemütlich.
Ja. Mich hat's wieder erwischt, falls ihr euch fragt, warum ich so nasal rede. Aber das ist ja meistens bei mir der Fall im neuen Jahr. Aus dem Grund wollen wir mit einer Gespielfolge anfangen und vorher wollen wir aber natürlich altbekannt nochmal unsere Biggie Stats durchforsten. Und weil ich ja letztes Jahr dafür angekreidet wurde, dass ich sie nicht gepflegt habe.
Wer kreidet dich denn dafür an?
Das weiß ich auch nicht. Huste, Phil. Gehen wir die heute mal durch. Und das darf Phil übernehmen, also da durchzuleiten.
Dann macht mal schnell eure Biggie Stats auf. Dann würde ich einfach mal abfragen. Markus, du antwortest immer als erstes, Basti als zweites und dann ich als letztes. Anzahl der Partien in 2025?
Das sind bei mir 331, aber ich spiele halt auch nur live am Tisch.
Bei mir sind es 397 und ja, dito, was Markus sagt.
Sauber. Ich habe 1575. Da ist aber auch sehr viel BGA dabei, das gebe ich zu an der Stelle. So, dann hätten wir hier noch Anzahl der Spiele.
Sind bei mir 143.
Bei mir 194.
208 bei mir. Und davon neu?
64.
Ich sag jetzt nichts. 161.
Sauber. 115. Was sind, da gehen wir doch am besten, ja, lass doch mal die Top 3 machen. Ja, mach doch gleich deine Top 3, Markus.
Ja, auf Platz 1 ist bei mir Besserwisser. Das wird mit den Kiddies immer gezockt. Auf Platz 2 ist Karom. Und auf Platz 3 die Burgen von Burgund.
So. Ja, bei mir ist es auf Platz 1 Flip 7. Das ist einfach, das wird auch mit den Kids immer gezockt.
Und wie viele Partien davon?
Wie viele Partien davon sind 20. Sauber. Aber ich glaube, ich habe auch nie alle aufgeschrieben bei Flip 7, weil das ist immer so ein Ding, was du immer so rausholst. Also ich glaube, da hätten auch noch mehr stehen können. Und zweite, das ist auch so ein Fall, The Gang ist bei mir immer noch auf Platz 2, ja. Und der dritte, jetzt Shame on me selbst, der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel. Ich als Stichspielmuffel habe ein Stichspiel als...
Das spricht doch für das Stichspiel.
Ja, das Spiel ist gut. Aber
ja, siehst du. Ja, da mache ich gleich weiter. Mein Platz 1 war wie auch letztes Jahr Mischwald oder ist Mischwald. Das kannst du halt auf BGA hoch und runter zocken. Und es kommt aber auch sehr regelmäßig bei uns auf dem Tisch zu Hause. Da habe ich 147 Partien. Dann gefolgt von, und das ist ein neues Spiel, Toy Battle.
Mit 90 Partien. Ja, mein Sohn auch gerne.
Dieses Zwei-Personen-Spiel mit den verschiedenen Maps, also das bockt wirklich sehr. Und ich glaube, da muss ich auch nochmal erwähnen, eine Vielzahl dieser Spiele, dieser Partien habe ich mit meiner Tochter gespielt. Die hat wirklich Dreck gefressen. Die hat gesagt, nein, ich spiele das jetzt so lange, bis ich jede Map einmal gegen Papa gewonnen habe, ne? Und die hat 24 Mal verloren, bevor sie überhaupt mal gewonnen hatte. Die war wirklich den Tränen nahe. Also ich war sehr stolz als Vater, dass sie dann sich da durchgebissen hat.
Er war stolz, dass er seine Tochter fertig gemacht hat.
Na, also Stress muss man lernen und diesen Stresstest hat sie wirklich mit Bravour gemeistert und die macht mir da nichts mehr vor. Also die hat das Ding jetzt so verinnerlicht, das ist schon ganz lustig.
Ja, ist ja bemerkenswert, dass sich ein Kind so da durchbeißt und immer wieder auf die Nase bekommt und dann trotzdem so einen Ehrgeiz entwickelt zu sagen, ey, nee, ich entwickle mich. Hammer.
Ja, also da war ich äußerst stolz. War echt mega. Und das dritte ist bei mir noch Würfelwurst, so heißt es auf Deutsch. Das habe ich auch nur online gespielt. Das hat für mich das Can't Stop dieses Jahr abgelöst. Das heißt Aero auf Englisch oder findet man auch so auf BGA. Ist auch ein reines Würfelspiel. Du hast ein Set an Würfeln mit Zahlen drauf und ein Set mit Bösewichten drauf und dann musst du halt entsprechend würfeln und eine Kombination da machen. Das ist ganz lustig und ziemlich schnell runtergespielt. Daher auch mal wahrscheinlich auch den Platz 3 gewonnen, weil mal ein schnelles Spiel zwischendurch, wenn man mal wartet, ist das halt innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten durch. Genau. Also ich merke schon, dass ich vielleicht ein Problem habe mit knapp 1600 Partien.
Nur zu viel Zeit.
Ja, genau. Habe ich euch von meinen Schlafstörungen? So, dann lass
was
uns doch mal.
Was ist denn dein H-Index?
Mein H-Index?
Ja. Meiner ist 6.
Nein, jetzt habe ich die App zugemacht. Moment.
Meiner ist 7.
Schnell mal nebenbei. 19.
19, okay.
Oh, H-Index war nochmal. Wie viele Spiele wie oft gespielt worden sind.
Okay. Genau.
19 Spiele wurden mindestens 19 Mal gespielt. Ja.
Betretenes Schweigen im Podcast.
Ja, genau. Keiner weiß, was er noch sagen soll dazu. Was war euer meistgespielter Monat? Dann haben wir es.
Da
das seht ihr an der Statistik. Bei mir war es der März, aber es lag daran, weil ich auf dem Brettspielwochenende war.
August. Bei mir war es Juli und August.
Bei mir ist August und Dezember. Spricht natürlich für die Urlaubszeit.
Ja, da hast du immer am meisten Zeit zu zocken.
Ja. Und ich muss echt sagen, ich habe wirklich viel, viel gezockt jetzt die letzten Tage. Also, das hat echt Spaß gemacht und vor allem die großen Brocken. Ich habe nur ein Spiel nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Da bin ich einfach nicht zugekommen.
Was wolltest du schaffen?
Das Voynich-Puzzle habe ich noch nicht, aber das wird jetzt nochmal am Wochenende angegangen. Aber dafür
ich habe
alle
sogar
anderen.
Nur 3 Spiele geschafft, die ich schaffen wollte. Also, dafür 2 große. Solfjord und hier dieses Käsespiel da. Fromage, ne?
Fromage.
Fromage.
Damit leitet ihr ja fast schon über, oder?
Ja.
Ja, schon. Ja, dann gehen wir gleich rüber zur Gespielt-Folge und dann natürlich darf der Gast bei uns immer anfangen. Und ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe dadurch, dass bei uns sind ja immer super viele Menschen an Weihnachten im Haus. Ich habe ja 3 Kinder. Mein Sohn studiert ja mittlerweile in Münster. Und ja, meine Tochter hat einen Freund und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind in der Ferienzeit immer sehr viel bei uns zu Hause. Und dann kommen natürlich keine Klopper auf den Tisch, sondern Spiele, wo 6 bis 9 Personen zusammen sein müssten. Also ja, sehr häufig wird bei uns Lovecraft Letter gespielt. Mhm. Aber was ich mitgebracht habe, ist Fiesta de los Muertos. Und
etwas Italienisches.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Ja, genau, richtig.
Nee, Fiesta de los Muertos liegt, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre bei uns im Regal und wird immer wieder rausgepackt. Und ich liebe das Spiel, obwohl ich gar nicht so der Partyspiel-Fan bin. Aber Fiesta de los Muertos ist halt stille Post. Also ihr zieht am Anfang immer jeder Spieler für sich eine tote Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit schreibt ihr auf euer Board, deckt den Namen zu und schreibt dann ein Wort, was ihr mit dieser Persönlichkeit assoziiert und gebt dann das Board weiter. Die nächste Person liest diesen Begriff, das assoziierte Wort, und streicht es durch und schreibt eine Wortassoziation zu diesem Wort auf. Und so wird das Ganze 4 oder 5 Mal, ich weiß es jetzt nicht genau, rumgegeben, dann werden alle Dinge in die Mitte gelegt, verdeckt und dann werden die Toten aufgedeckt. Und dann muss man sagen, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je nachdem, wie viele Leute mitspielen, welcher Tote gehört zu welchem Wort, was jetzt dann noch da steht. Und dann wird halt diese Klappe aufgedeckt und was, wie bist du denn da drauf gekommen? Das kann doch nicht sein. Und das ist halt das Geile, wie dann die Wortketten, wie das aufgelöst wird, ein Riesengelächter und ach, das Spiel ist einfach, weil es so kurzweilig ist, so lustig, was da manchmal in den kranken Köpfen abgeht. Ja. Kleiner Sidekick. Bei uns in der Familie wird dieses Spiel konfrontativ gespielt. Wir spielen immer 4 oder 5 Runden und dann wird geguckt, wer die meisten Toten erraten hat. Eigentlicher Sinn des Spiels ist, was ich sehr, sehr schön finde, ein kooperativer Ansatz, in dem versucht wird, gemäß diesem Fiesta de los Muertos, die Toten wieder ins Reich der Toten oder ins Reich der Lebenden zurückzubringen. Also das orientiert sich sehr viel an diesem Film Coco, finde ich. Und ich liebe den Film eigentlich, weil ich finde diese Idee des Fiesta de los Muertos halt so schön, dass an einem Tag den Toten gedacht wird. Und wenn man an sie denkt, ja, haben sie halt auch noch ihre Berechtigung und verschwinden nicht. Und ja, das Spiel selber ist total genial, weil es so einfach und so simpel ist und tatsächlich die Kinder auch noch so ein bisschen was lernen, weil wer ist Che Guevara oder wer war Mahatma Gandhi? Also du kommst dann immer nochmal kurz in so ein Gespräch rein. Geiles Gut. Teil, günstiger Kurs, gehört in jedes Regal.
Noch nicht jetzt kenne ich es auch wieder. Ich habe schon gespielt.
Aber es nimmt ja bekannte Konzepte und ist eigentlich ganz, ganz cool, das so zu machen. Ich kenne das eigentlich mit, sag mal, toten Persönlichkeiten eher so, dass man sich wirklich so ein, was weiß ich, ne, so ein Zettel an die Stirn klebt mit einem Namen drauf und da muss man dann raten, was man für einen Namen auf der Stirn hat quasi.
Ja, die aber hier muss Chris ja immer wieder neue Sachen zugeordnet und der davor, ne?
Ja, richtig. Ja, und da quasi cool. Das mit Stille Post verbunden. Ja. Eigentlich ganz eine coole Idee.
Ich bin auch mal auf eure Seite gegangen, Brett und Pat, da gibt es nämlich den Bericht dazu. Und ich habe mal einfach geraten, welche Sachen zu wem gehört. Ich glaube, ich liege da ganz gut. Ich weiß es aber nicht.
Ja, das, also, es ist halt manchmal wirklich abstrus, wie gewisse Dinge zustande kommen, ne? Also, was weiß ich, Wüste, sagt dann einer, und dann sagt jemand Sand, und dann sagt jemand Bagger, ja? Also, wo die Assoziationen zwar stimmen, aber das, was eigentlich dahinter steht, wird halt völlig, ja, aus dem Weg geklopft, ne?
Ja, das stimmt.
Und, ja, es ist halt einfach richtig, richtig cool, ne? Also bei Brett und Pat, als ich den Bericht gemacht habe, steht halt Winter da und Ned Stark. Das ist ja eine Assoziation, die kommt noch ganz gut hin. Ja. Ne?
Wald und der böse Wolf auch, glaube ich.
Ja, aber zum Beispiel war ein Toter, war Grace Kelly und dann war es Mercedes, dann kam Rennen, dann kam Paris-Dakar und Wüste, ja, und wenn man dann halt diesen Begriff Wüste hat und man assoziiert damit Grace Kelly, heieieiei, ist halt schon weit hergeholt, aber es ist ultra lustig und du kannst halt flexibel entscheiden, spiel mal 2 Runden, 3 Runden, die Kinder haben Bock, wenn jemand Neues dazukommt, der nicht brettspielaffin ist, Regel erklärt in 2 Minuten, also für so eine Zeit ein echt cooles Spiel.
Sauber.
Ja. Gut. Cool. Dann gehen wir zum nächsten. Phil.
Jawohl. Und wir kommen von den leichteren Spielen und bleiben dort nicht. Ich hab nur
Klopper. Aber wir kommen dahin wieder zurück. Also alles gut.
Da gehe ich zumindest mal ins gefühlt einfachere von beiden Spielen rein. Und das wäre Recall. Das neue Spiel von Helge Meissner, Christian Otzby Ja, also Kentje Svendsen und der Anna Wärmlund, der Nachfolger von Revive in Geiste. Das Spiel, was ich ja auf das Spiel gesagt habe, nee, 80 Tacken zahle ich für ein Spiel, nicht, das ist totaler Blödsinn, bla bla bla, und mich die FOMO dann doch irgendwie gepackt hat, dass ich es mir nochmal kaufe.
Ich lieber 100 auf den Sekundärmarkt.
Nee. ich hab sogar 7 Euro gespart.
Ja,
ja, also was machen wir? Wir spielen über 15 Runden. Wenn man Revive schon kennt, wird man doch einiges auch wieder erkennen. Ich meine, dass das Board ist ähnlich. Man wird da auch wieder neue Flächen entdecken, Aktionen ausführen. Und das, was sich jetzt hier so ein bisschen verändert hat, ist, dass die Aktionen, die wir ausführen, jetzt nicht mehr mit Karten sind, die man dann quasi unter das Board legt bei sich, sondern dass wir jetzt so, ja, wie soll ich sagen, also Keycards, denn so die im Spiel hat, und die steckt man dann quasi in sein Playerboard rein, und dann darf man eben in beliebiger Reihenfolge die Aktion auf der Karte machen, also auf der Keycard oder zum entsprechenden Slot. Da gibt's eben entsprechend Slots von A bis F, also 6 Stück, und da muss man eben gucken, wie man sich selbst seine Aktion jetzt irgendwie so hindesignt, dass die natürlich möglichst lukrativ zurückkommt. Und bleiben wir mal da, genau. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir laufen, also wir können uns neue Miepel aufs Brett holen. Das ist auch relativ wichtig, weil die brauchen wir nachher, um auf bestimmten Positionen bauen zu können. Wir können die dann bewegen als andere Aktion. Wir können eine Development-Action machen, also eigentlich eine Bauaktion am Ende des Tages. Und eine Reveal-Action ist auch noch die Geschichte, dass man eben die verdeckten Plättchen auf dem Spielbrett dann eben umdrehen kann, um dort eben ja neue Länderreihen zu finden. Und fürs Umdrehen kriegen wir natürlich dann auch noch Punkte. Ich will auch gar nicht so viel in die Geschichte hier reingehen, weil es dann doch ziemlich umfangreich ist. Wobei jetzt Regeln sind relativ schnell drinnen und auch schnell erklärt. Wir versuchen relativ viel über die Bauenaktion zu machen, weil da kriegen wir am meisten, ja, kriegen wir neue Keycards zum Beispiel, wir kriegen Ressourcen, Punkte, aber auch ganz wichtig, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte, die hier neu ist, Ability Stones, also kleine zusätzliche Steinchen, das sind, kann man sich so vielleicht merken, das sind kleine Aktionstokens. Denn wir haben, im Revive hatten wir das ja auch, zusätzlich Möglichkeiten, das waren die Blitze dort, zusätzlich Möglichkeiten, Zusatzaktionen zu machen. Und das haben die hier noch ein bisschen mehr aufgebohrt. Und diese Ability Stones helfen uns eben, bestimmte Zusatzaktionen zu machen. Denn wir bekommen Zusatzaktionen über verschiedene Tracks, die man hochlaufen kann. Die kann man sich dann aussuchen und an sein Board ranflanschen. Und wir haben natürlich eine Startspezies, gibt da verschiedene, die werden zugelost am Anfang und die haben meistens auch nochmal Aktionen. Und dann versuchst du diese Ability Stones dann entsprechend einzusetzen. Das erste Mal, wenn du auf so eine Zusatzaktion gehst, bezahlst du einen Stein. Wenn du das zweite Mal nochmal drauf gehst, bezahlst du 2, beim dritten Mal 3 etc. Und so viel von den Aktionssteinchen hast du nicht. Aber die sind relativ mächtig und die können deinen ganzen Zug auch etwas größer machen. Das macht sehr viel Spaß. Also das ist so ein Kernstück des Spiels. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man das nämlich nicht macht, hat man relativ schnell verloren. Und genau, sagen wir mal, alle Slots sind voll, ne? Alle Keycards sind verbraucht oder du hast keine Keycards mehr. Dann kommen wir, Achtung, ne? Ich liebe es ja, wenn der Name des Spiels als Aktion im Spiel auch da ist. Es ist wie so in einem Film, wenn quasi der Titel des Films im Film gesagt wird, oh, da ist er. Die passende Aktion ist Recall quasi. Da nimmst du nämlich alles wieder zurück und darfst auch mal zusätzlich hier noch ein paar Sachen abernten an der Stelle. Genau, das in a nutshell nach 15 Runden ist vorbei. Ja. Das Spiel ist eine stabile 7 für mich. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Revive habe ich total gefeiert. Revive hatte ich auch höher gerankt. Revive war wahrscheinlich auch etwas neuer und fresher damals, weil es man so ja noch nicht gekannt hatte, beziehungsweise auch so ziemlich eins der komplexesten von Osby gewesen ist an Spiele. Das hier ist mir etwas zu nah dran und für mich gibt es eine Winning Strategy und das ist diese Ability Stones Geschichte. Wenn du das richtig gut machst und die relativ schnell dir aberntest, hast du so viel Zusatzaktionen und andere eben nicht. Das kann unter Umständen ein bisschen frustrierend für andere sein. Das ist uns jetzt 2-3 Mal passiert. Also ich sag mal so, ich bin da relativ schnell da drauf gegangen, weil das so ziemlich die einzige Geschichte ist, wie man diese Zusatzaktion machen kann. Und wenn du das im Auge behältst, dann bist du relativ auf der sicheren Seite, hier hohe Punkte zu machen. Da müssen alle, sagen wir mal so, bei der Regelerklärung steht nicht explizit drin, dass man da drauf gehen sollte. Das würde ich aber bei jeder Regelerklärung auch jetzt sagen, ne? Und pass auf, hier, da musst du auf jeden Fall dir diese Steine holen und relativ schnell auf den Tracks dann die zusätzlichen Aktionsteils holen, die du da anbaust, um damit noch mal mehr Möglichkeiten zu haben im Spiel. Weil wenn du nicht darauf spielst, weil du sagst, hey, guck mal, ich mag das viel eher, diese Plättchen umzudrehen auf dem Hauptboard und zu gucken, was da immer neu aufkommt, dann ist das relativ frustrierend. Kann es relativ frustrierend werden, weil das ist quasi, wenn es das außer Acht lässt, ist es relativ schwierig zu gewinnen. Des Weiteren, das habe ich auch noch nicht gesagt, es gibt an verschiedenen Punkten in den 15 Runden, ja, wie soll ich sagen, Entscheidungspunkte, ja. Sag mal, da hast du dich zu entscheiden zwischen zwei Wertungskarten. Die liegen auch ausgelegt auf dem Mainboard, neben dem Mainboard. Die sind für alle sichtbar schon von Anfang an. Und du entscheidest dich tatsächlich, möchte ich das eine gewertet werden oder bekommen oder das andere. Das Schlimme ist nämlich, du brauchst aufs andere gar nicht mehr zu spielen, weil dafür kriegst du keine Punkte mehr. Also das ist halt etwas, was man auch wissen muss, weil bei Revive war es irgendwie so, du hast für alles Punkte kriegt, für die eine Sache ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger, aber hier schaltest du regelrecht Sachen aus. Und ich habe es jetzt noch nicht so gespielt, dass ich jemand anders irgendwie in die Suppe spucken könnte. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht so großartig, außer du nimmst dir die ganzen Ability Stones weg. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier und da jemanden auch so ein bisschen an die Wand fahren kann. Ich weiß nur nicht, wie groß der Aufwand da wäre. Aber allein, dass man weiß, worauf spezialisiert man sich über die Zeit.
Also ich habe Revive geliebt und ja, liebe es immer noch. Das ist ein Spiel, das kommt bei uns in der Gruppe sehr häufig und oft auch rein, weil ich finde, Revive hat einen sehr, sehr guten Plot-Twist. Ne? Ja. Du kannst im Geheimen eigentlich eine Strategie fahren, wo du nachher noch Punkte bekommst. Du kannst gerade durch die Fähigkeitskarten sehr, sehr coole Sachen auch machen, wo der Gegner nicht mitrechnet, dieses Ausbreiten, dieses System, wie ausgebreitet wird und das Playerboard, was du entwickeln kannst, wo du neue Fähigkeiten freischalten kannst. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, weil du kannst, musst aber nicht. Ne? Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und als ich mich mit Recall auf der Messe beschäftigt habe und vor der Messe, war es genauso wie bei dir. Es war mir zu nah dran. Also ich hatte das Gefühl gehabt, Helge hat da Elemente genommen, die er einfach woanders hingepackt hat. Elemente, die gut funktioniert haben. Oder ja, selbst Grafiken waren mir zu ähnlich. Ne? Diese Schatzkiste war mir zu nah an dieser Lootbox dran gewesen. Und jetzt werden die Steine halt links an den Leisten platziert und nee, es hat mich nicht gepackt und das, was du jetzt gerade sagst, packt mich noch weniger, weil Revive halt so gut ist.
Genau, also es ersetzt auf jeden Fall kein Revive, es ist ein anderer Twist, sagen wir es mal so. Ich finde die Wiederspielbarkeit noch mal ein bisschen schwieriger als bei Revive. Weil wir haben zwar hier verschiedene Völker, aber die sind alle so ein bisschen samey. Ne? Also die sind alle, spielen sich alle relativ ähnlich. Das ist gar nicht so weit entfernt voneinander. Der eine kann das, der andere kann das. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass deine Strategie plötzlich eine komplett andere wird. Ne?
Ja.
Vor allem gibt es dann auch wieder, Und das fände ich bei einem Revive okay, das finde ich bei einem Revive 2.0 aber nicht so okay. Du kriegst am Anfang ja auch eine persönliche Zielkarte oder zwei Stück und darfst dich nachher entscheiden, welche du nimmst. Aber es gibt natürlich so super Kombinationen. Was weiß ich, ne? Du hast eine Ability als Volk, dass du ganz viele Aktionskarten, also diese Keycards bekommen kannst. Und dann sagt aber deine Zielkarte, ja, du sollst so viel wie möglich davon haben, ne? Ich überspitze es jetzt gerade nur.
Ja,
aber
ja.
Dann ist das einfach zu powerful. Und da gucken alle anderen in die Röhre, weil sie halt vielleicht ein Ding haben, die in zwei verschiedene Richtungen gehen, ne? Und das ist dann halt, das finde ich so ein bisschen, sagen wir mal so, ich hätte mir da ein bisschen mehr gehofft, statt irgendwie das Ganze nochmal einfach nur in den Mixer zu setzen, um einmal durchzumixen und zu sagen, hier wird mindestens so geil.
Das ist der Punkt, ne? Also ich glaube, ich habe nichts dagegen, wenn ein Spiel, ja, das haben wir ja gar nicht so oft, ein 2.0. Ne? Mhm. Dass ein sehr, sehr gutes Spiel nochmal genommen wird und es wird versucht, das noch besser zu machen irgendwie. Das mag ich eigentlich. Das kommt in der Brettspielszene noch nicht so häufig vor.
Immer.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Also letztendlich, warum sollte man ein gutes Produkt nicht verbessern dürfen?
Absolut.
Das ist halt so der Ansatz, dass viele sagen, ja, keine Innovationen und jetzt will er uns nochmal das Geld rauspressen. Aber letztendlich bin ich ja froh, wenn ich nachher noch ein besseres Produkt bekomme, was schon gut war und verbessert wurde. Nicht verschlimmbessert, aber wenn es dann so ist, dass du das Gefühl hast, okay, einmal hier in den Mixer und durchgerührt, dann bin ich auch sehr, sehr schnell raus, weil ich dann sage, okay, ich habe ja ein Produkt, was gut ist, der gleichen Art im Schrank, das reicht mir dann.
Genau, und da sollte man vielleicht drauf zu sprechen kommen. Denn für jemand, der Revive noch nicht hat, ist es ein super Spiel. Weil, also es macht immer noch Spaß. Also ne, es gibt meines Erachtens eine Winning Strategy, eben auf diese Ability Stone zu gehen. Wenn man da aber nicht drauf, also wenn man allen sagt, das ist sau wichtig, geh da drauf und jeder geht da drauf, dass sich dann quasi so eine, dass von vornherein klar ist, da müsst ihr drauf rennen und alle rennen drauf, ja, dann geht's halt darum, wie komme ich da am schnellsten hin. Kann ja auch Spaß machen, ne? Also
absolut.
Ja. Aber das muss man dann auch ganz klar sagen. Und das steht so explizit nicht drin, ne? Also Achtung, Kernelement ist da als erstes hinzugehen. Steht so nicht drin. Aber das würde ich zumindest mal immer so erklären. Es hat coole Momente. Wie verbinde ich jetzt hier meinen Zug so, dass ich am besten das rausbekomme? Da ist Gehirnschmalz eben gefordert und das macht auch Spaß. Auch wenn diese ganzen Sachen sich hier und da ein bisschen ähnlich anfühlen, ist es trotzdem ein Spiel, was ich durchaus empfehlen kann. Also eine 7 von 10 kriegt dieses Spiel von mir auf jeden Fall. Ich würde sogar an die 8 gehen, weil es einfach ein cooles Spiel ist. Revive war auch ein cooles Spiel oder noch cooler, aber meines Erachtens brauchst du nicht beide.
Ja.
Aber für jemanden, der noch nichts hat, würde ich sagen, kannst in beide Richtungen gehen. Du kannst entweder in Revive gehen oder Recall wird auf jeden Fall von beiden Seiten gut bedient sein. Aber beide brauchst du nicht.
Nee. Hört sich gut an. Ja, ist ja. Wir haben ja immer die Krux der Vergleiche.
Genau. Ne?
Also wir können ja immer Produkt A mit einer riesen Latte da irgendwie vergleichen und ist dann auch manchmal nicht fair dem Standalone-Produkt. Ne? Mhm. Also das finde ich jetzt gut, dass du das nochmal erwähnt hast, dass Recall ein richtig gutes Spiel ist. Punkt.
Genau. Dann machen wir hier mal schnell die Stats hier noch. Recall 1 bis 4 Spieler, 90 Minuten. Zu zweit kannst du 90 Minuten reinmachen. Darüber hinaus würde ich sagen, es ist eine Lüge. Ab 14 Jahren 3,6 von 5 in Komplexität. Designer habe ich schon vorgetragen. Artist ist Clermont Bohne und Rhys Keefe. Und rausgekommen aktuell nur bei Alien oder Alien. Genau, aber das wird sicherlich relativ schnell auch auf Deutsch kommen. Ich kann mir vorstellen, Revive war bei Pegasus. Das wird dann wahrscheinlich auch da irgendwo rauskommen. Außer, habt ihr schon Infos, wo es eventuell rauskommt im Deutschen?
Nee.
Nee, ne? Noch nicht.
Wahrscheinlich zur Spiel 2026.
Wahrscheinlich.
Genau. Das war mein Pick, Recall.
Ja, dann haben wir die Eckdaten ja von Markus vergessen.
Oh, Moment, ganz kurz. Die Eckdaten, Fiesta de los Muertos. Personen 4 bis 8. Alter 12 plus. Dauer 15 Minuten. Und wurde von mir mit einer soliden 8,5 bewertet und hat von mir zwei Awards bekommen, nämlich den leichten Zugang Award und spannende Interaktion Award auf Brett und Pad.
Ah, okay, super. Nochmal nachgereicht fürs Protokoll.
Nochmal schön nachgeschoben.
Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Spiel. Ich habe aber erstmal wieder ein seichteres Spiel, bevor ich dann später auch zu ein bisschen größeren.
Und glaub mir, gegenüber meines zweiten Spiels ist Recall seicht.
Ja, er muss es immer übertreiben. Gleich am Anfang des Jahres haut er einen raus. Ja. Fehlspiel, keine Partyspiele.
Gezwungenermaßen schon. Oh,
okay. Also, ja. Okay, Phil spielt nicht gerne Partyspiele, wenn er sagt, gezwungenermaßen. Okay, also wir kommen zu dem Spiel, was wir jetzt öfters gespielt haben, aber jetzt nicht zwischen den Tagen, haben wir es auch mal gespielt. Da habe ich es mal mit den Kindern, habe ich es auch mal versucht, das ist aber eher schwierig. Ist den Fragen geschuldet. Also, um welches Spiel geht es? Wer stiehlt mir die Show? Von Jens Merkel. Bei Ravensburger erschienen, ich sag das schon mal. Ist halt an die gleichnamige TV-Show Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben von Joko Winterscheid angelehnt. Und daran eigentlich erinnert es an der Aufmachung ein so ein bisschen an diese Stefan Raab-Spiele, die es damals gab und die recht grottig waren, muss man sagen. Weil man einfach so, man hat die TV-Show genommen, verwurstet und sie dann einfach auf den Markt geworfen als Brettspiel. Das gab es ja öfters mal. Aber hier.
Genau. Und die haben die Brettspielszene kaputt gemacht. Die haben sie kaputt gemacht.
Einfach den Scheiß Monopoly rausgeworfen. Genau. Nee, die haben den Scheiß rausgemacht und dann kaufen sich die armen Leute, weil sie denken, oh, Stefan Raab steht drauf oder sonst was und kommen nach Hause und denken sie, was sind das für ein Scheiß? Brettspiele sind Kacke. Ne?
Ja,
genau. Genau durch solche Aktionen passiert genau sowas.
Die haben da meistens auch überhaupt nicht in sich gegriffen oder funktioniert, genau. Diese Spiele. Das war echt grottig. Ich habe nämlich damals auch als Kind noch so ein Spiel geschenkt bekommen, das weiß ich nämlich noch. Deswegen, das war, grausam. Aber egal.
Genau. Ihr mit euren Logen da, wir holen ja das Geld von denen, damit wir die Stehplätze günstiger machen. Ja, genau.
Aber das gilt für dieses Spiel nicht. Ich war auch erstmal so skeptisch, als ich das erste Mal gehört habe und auch gesehen habe. Mir wurde es auch erklärt von dem Jens Merkel selbst. Nee, ist ein richtig gutes Quizspiel. Ich mag ja Quizspiele und das lehnt sich wirklich. Die Show selber, muss ich hier gestehen, habe ich mir vielleicht ein oder zweimal angeguckt. Und in dem Moment, als ich das dann auf den Tisch kam, hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr, wie die Show überhaupt funktionierte.
Weil sie ganz am Anfang ist das ein Vorteil?
Habe. Ja, wahrscheinlich. Es ist jetzt nicht so, dass die Show schlecht wäre, aber das ist für mich halt, weiß ich nicht. Da unterhalte ich mich lieber mit Brettspielen. Keine Ahnung.
Das ist richtig, aber kleiner Sidequest. Von den Fernsehshows, die aktuell laufen,
ist das,
das finde ich noch die sympathischste. Weil die Stars irgendwie noch ganz cool und natürlich agieren, ne?
Obwohl ich hier sagen muss, die mich wirklich abgeholt hat, ist die Pubuckel-Show, die jetzt läuft im Moment auf RTL. Die finde ich richtig gut, weil die mussten mal gucken, weil meine Tochter es gucken wollte. Aber das machen die richtig lustig. Also finde ich irgendwie schicker, wenn man noch kleinere Kinder hat. Also.
Wie ihr seht, pivotieren wir eben zu einer Game-Show.
Ja, genau.
Podcast-Reviewer.
Lasst mich noch abschweifen. Ich konnte nicht so viel andere Sachen machen zwischen den Tagen.
Bitte lasst das wir. Also spätestens bei der Pumuckl-Show war ich dann doch raus, aber gut.
Ist gut. Hast du die schon gesehen?
Nein, aber Meister Eder durfte ja auch tagsüber schon Bier trinken, ne? Also von daher. Ja,
obwohl der neue Meister Eder nicht.
Der Arme.
Ja. Und man versteht ihn sogar mittlerweile besser.
Ich glaube, das eine hat mit dem anderen doch irgendwie zu tun.
Ja, wahrscheinlich.
Also ein
kommen wir mal wieder zum Spiel.
Ein Bayer, der nüchtern ist, den verstehst du dann auch.
Er spricht aus Erfahrung. So. Also kommen wir mal wieder zum ernsten Thema. Nein, Quatsch. So, also, wer steht mir die Show? Die ist eigentlich genauso aufgebaut wie die Game Show. Wer sie kennt, der wird sich da definitiv sofort wiederfinden. Ich, wie gesagt, kannte es am Anfang nicht. Man bekommt einfach mehrere Kategorien. Man hat da so eine Tafel, also eine Spielübersicht, da wo man dann verschiedene Münzen drauf liegen hat. Und diese Münzen, um diese spielen wir. Das sind 7 Münzen, die dort liegen. Und durch diese Kategorien wird sich dann durchgespielt. Das Ziel ist es, am Ende sozusagen Joko zu sein, weil der die meisten Münzen hat oder die meisten Punkte am Ende wird Joko. Und kann dann am Ende gegen einen der anderen, die noch über sind und dann den zweiten Platz machen, antreten. Hier ist es dann auch wichtig, Münzen zu haben. Man kann maximal, glaube ich, 3 Münzen haben, weil das, genau, weil man die oben so reinsteckt, das Pult. Man hat auch so kleine Puls vor sich stehen, wo man immer vorne notieren muss, dann, wie viele Punkte man hat. Das ist alles abwischbar. Das finde ich sehr cool gemacht. Ja, man bekommt diese Münzen durch verschiedene Quizkategorien. Hier zum Beispiel, was haben wir hier alles, so Filmkategorien oder Such den Joko, die finde ich zum Beispiel sehr lustig. Meine Kinder fanden das übrigens auch am lustigsten von dem ganzen Spiel, weil du hast halt so eine kleine Joko-Winterscheid-Figur, die muss irgendwo versteckt werden, alle anderen machen die Augen zu, da werden die irgendwo versteckt, soll aber sichtbar natürlich versteckt werden, also das heißt, die wird so hingestellt, dass man sie auch sieht, wenn man rumläuft und nicht irgendwo hinter irgendeinem Karton, dass man noch die Hälfte der Bude leer räumt. Und sobald man die gefunden hat, darf man seine Antwort geben auf die Frage, die dann vorgelesen wurde vorher. Und erst dann darfst du nämlich losrennen, wenn du deine Antwort aufgeschrieben hast. Also ne, sprich, du hast die Augen zu, der Moderator versteckt die Figur, dann liest er die Frage vor, dann schreibst du die Antwort auf, dann musst du die Figur suchen, findest du die Figur, darfst du die Antwort geben. So, das ist halt der Trick dahinter. Dann hast du...
Aber das schade, dass das hier ein Podcast ist und kein Videocast, weil Schilds Gesicht ist gerade sensationell. Begeisterungsstürme sind lesbar und Phil sagt selber was dazu.
Kennt ihr das Lied von Die Ärzte? Ist das noch Punkrock? Ja? bei mir ist das noch Brettspiel? Hauptsache, es macht Spaß.
Ja, das ist es ja, ne? Also du hast einfach Spaß dabei, weil du darfst, zum Beispiel werden manche Fragen auch rückwärts gestellt. Da musst du Wort für Wort rückwärts auch antworten. Das ist halt dann auch die Sache. Und wenn du nur einen einzigen Fehler drin warst, nö, ist der nächste dran. Also aus dem Grund. Also diese ganzen Kategorien, ich will jetzt ja auch nicht alle schon mal vorlesen, ich meine, weil, ne, da würdest du spoilern, es gibt einige Sachen. Und dann gibt es ganz am Anfang, aber das steigt immer ein mit dem die leichten 5, die man auch darauf hinweisen soll hier, dass sie wirklich so leicht sind, dass sie wirklich jeder beantworten kann. Und wer sie nicht beantworten kann, dass es schon peinlich ist, dass das nicht weiß. Und die sind natürlich absolut überhaupt nicht leicht, diese Fragen. Und solche Sachen sind halt da die ganze Zeit dabei. Wenn du einen Gleichstand hast in der Runde von der Punktzahl her, dann gibt es eine Stichfrage. Also sprich, da musst du einfach eine Einschätzung machen, wie hoch ist der Eiffelturm zum Beispiel. Ohne Antenne. Und dann musst du das halt angeben und wer näher dran ist, gewinnt halt dann die Runde und bekommt eine Münze. Die Punkte werden aber von allen vorne aufgeschrieben, weil es am Ende ja auch wichtig ist, wer wie viele Punkte hat. Darum geht's ja auch doch. Ja, und dann sammelst du das die ganze Zeit und am Ende, wenn es dann einen Joko gibt, der moderiert dann die Runde alles oder nichts oder ein bisschen. Dann werden Fragen gestellt und hier musst du dann deine Punkte einsetzen, die restlichen, die noch über sind. Das heißt, du kriegst dann nochmal 10 extra Punkte und dann hast du sozusagen Kontingent, so einen Puffer und kannst dann mit den Sachen einsetzen und sagen, ja, ich setze 10 auf A, 3 auf B und 3 auf C. So. Und das, was richtig ist, die Punkte nimmst du in die nächste Runde mit. Und das, was falsch ist, ja, das ist dann flöten. So, und dann wer am Ende von dieser Runde dann auch Erster ist, der tritt dann gegen Joko an. Hier ist es einfach so, du brauchst die Münzen, weil Joko gibt seine Münzen alle ab, der braucht die nicht mehr. Du musst halt am Ende gegen Joko wetten. Also es werden Fragen vorgelesen und dann ist der Punkt halt, derjenige, der nicht Yoko ist, der muss als erstes seine Antwort vorlesen. Wenn die richtig ist, ist gut, geht's weiter. Dann kannst du sagen, hat Yoko die richtig oder falsch? Dafür musst du eine Münze einsetzen. Weil wenn du die Münze nicht einsetzt, dann hat Yoko immer recht. Es ist egal, ob er eine falsche Antwort aufgeschrieben hat, die wird auch nicht nachgeguckt, nichts. Das heißt, du musst halt schätzen, hat der es gewusst oder hat der es nicht gewusst? Das ist halt der Vorteil von dem, der halt Yoko ist. Deswegen ist es halt schon sehr cool, dann ne, da die Position von Yoko selber zu bekommen.
Ja, so ein bisschen twistmäßig dann noch reingebracht.
Genau. Das Spiel. Cool. Und dann tritt der andere sozusagen gegen den an. Ja, und ich finde, das ist einfach super lustig. Das ist einfach ein super lustiges Spiel. Wir haben das, damals wurde es uns da ja von dem Jens Merkel da erklärt, auf diese Cuplex-Tag da. Das war richtig lustig in der großen Gruppe. Und jetzt habe ich es auch mehrfach hier so gespielt. Nee, es macht immer wieder Spaß. Nur, was wir wirklich sagen können mit Kindern, nee. Also die Fragen sind halt noch zu schwierig teilweise. Das kann, können die nicht wissen. Also vor allem nicht mit 8 und 10. Also da sitzt du dann noch so weit weg von.
Ja, dafür ist es halt auch brutal nah an der Show. Ne? Also die haben wirklich die Show sehr, sehr gut umgesetzt und auch interaktiv ins Wohnzimmer reingeholt. Ne? Also das, was ich gesehen habe, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe die Regeln durchgeschaut, weil das ist auch so ein Spiel, was ich gerne hier für die Family hätte. Ne, weil es halt einfach zündet, wenn die Leute da sind.
Ja. Ja. Ist auch so. Das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also mein Sohn, der hatte auch wenigstens, also sagen wir mal, die Hälfte von den Fragen auch richtig. Also der konnte da schon näher ran, aber meine 8-jährige Tochter konnte das noch nicht. Also irgendwo kommt dann das da. Ne? Also in der Zeit, irgendwann passt es dann auch. Aber nee, super schönes Spiel, muss ich sagen. Ja, Eckdaten sind 3 bis 5 Spieler, 60 bis 90 Minuten, ab 10 Jahren, ich würde hier auch eher, wie bei BGG sagt, Community 14, ich glaube, das ist besser, ja. Und Schwierigkeit 1,4, weil was ich sehr cool finde hier ist, du hast nicht viel Anleitung, also nur den Grundstock, wie alles aufbaust, dann halt die Grundregel und dann bekommst du so Karten, jedes Mal, die so zusammengefaltet sind, so als Würfel. Kannst du dann immer aufmachen und da steht alles drin erklärt. Dann liest derjenige, der dran ist, immer wer nämlich gewonnen hat, die Runde davor, macht den Yoko und moderiert, damit du nicht über alle anderen überholen kannst. Dann kannst du in der Runde keine Punkte machen. Du moderierst dann nur und alle anderen raten dann. Deswegen sollten es auch mindestens 3 Spieler sein, weil sonst funktioniert das ganze Prinzip nicht. Ja, ist bei Ravensburger erschienen, hatte ich ja schon gesagt, und Designer ist Jens Merkel.
Darf ich eine Bewertung vorlesen. Ein Kommentar. Sau geil.
Hast du ja durchgelesen. Aber ja. Halt, erst lass mich meine Wertung noch sagen. Ja, danach kannst du sie raushauen. So, meine Wertung ist eine 8,0, weil es super viel Spaß macht. So, fertig. Cool. Jetzt darfst du. Hau raus.
Spiel zur Show. Großes Plus sind hier die außergewöhnlichen Kategorien. Das war's dann aber auch schon. Für Fans sicherlich erträglich, sonst gibt's deutlich bessere Quizspiele.
Das muss ich wirklich widersprechen, finde ich nämlich eigentlich gar nicht. Also es gibt viele Quizspiele mittlerweile, aber so viele, die da noch so viel Interaktion damit reinbringen, gibt es selten. Außer halt, du willst die ganze Zeit nur Fragen vorlesen und antworten. Das ist so das Einzige.
Ja, ich glaub, wenn du auf reine Quizspiele stehst, wo nur Fragen sind, wird das wahrscheinlich ein Ticken zu viel sein, wenn du aber sagst, du versuchst jetzt quasi was mit Interaktion so zu machen, dass so quasi noch ein bisschen Witz dabei ist, ist das sicherlich hier
eine ganz für mich macht es das alles so ein bisschen neuer, also diese Quizerei, ne? Also es gibt ja viele Quizspiele, letztes Jahr kamen ja auch wieder viele raus, aber ich fand, das hatte irgendwie noch mal so ein bisschen was Frischeres, das fand ich ganz cool dabei.
Cool. Ja, der Markt ist halt da, ne? Also du siehst ja, bei mir war Besserwisser auf Platz 1, weil einfach die Kinder, ich weiß gar nicht warum, die so gerne Quizspiele spielen.
Habe ich aber als Kind auch super gerne. Hier, damals Spiel des Wissens war das noch mit dem Planeten da, aber ja.
Kinder tendieren altklug zu sein.
Ja, scheinbar, keine Ahnung. Ich will meine Eltern fertig machen. Ich habe es alles auswendig gelernt, so, und jetzt war ich euer Platz. Wer weiß, keine Ahnung. Nee. Aber ich habe auch über Quizspiele sehr gemocht. Gut, dann bin ich damit durch. Dann gehen wir zu Markus' zweiten Spiel.
Ja, mein zweites Spiel ist ein Klassiker in der Familie. Und zwar immer an Weihnachten kommt es auf jeden Fall auf den Tisch. Nämlich Star Wars Rebellion. Das ist, ich habe das Spiel jetzt seit 4 oder 5 Jahren. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Es war doch, ich glaube, es war eines meiner ersten Spiele. Und es hat sich etabliert, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr oder an Weihnachten mit meinem Sohn Star Wars Rebellion eine Runde spiele. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, das ist jetzt das 5. Jahr, wo wir es spielen. Und in diesem Jahr hat es mein Sohn das erste Mal geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Ich war immer Rebellen, er ist immer das Imperium. Und wer Star Wars Rebellion noch nicht gespielt hat, so ein kleiner Abriss.
Es ist die kannst aber auch sagen, wer es noch nicht gespielt hat, spielt's.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ist geil.
Aber es ist natürlich ein absoluter Expertenklopper, weil die Regeln jetzt auch nicht sehr fluffig geschrieben sind. Nee. Selbst ich nach 5, 6 Partien muss immer wieder suchen gehen, wie wird jetzt irgendwas gelöst. Das ist nicht cool. Das hätten sie deutlich übersichtlicher machen können, auch mit Spielerhilfe. Aber es ist halt auch ein Spiel. Ich glaube, das würde heute anders auf den Markt kommen. Aber die Star Wars Atmosphäre, die auf den Tisch kommt, die ist einfach unfassbar. Ja. Das kann man an so Kleinigkeiten ausmachen. Also das Imperium hat Schiffe zum Umfallen. Also die haben eine Schlacht, eine Präsenz auf dem Board. Das ist Wahnsinn. Trotzdem schaffe ich es als Rebellen immer wieder, Nadelstiche zu setzen, Kleinigkeiten zu machen. Und ich habe einen versteckten Rebellenstützpunkt und den muss das Imperium finden. Ich kann diesen Stützpunkt aber selbst, wenn ich gefunden werde, noch mobilisieren und nochmal abhauen. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und ja, das ist einfach, es wird gekämpft mit Würfeln. Es gibt epische Schlachten. Man hat schweißnasse Hände und wirklich, es kommen Helden auf den Tisch. Man kann dem Gegner Fallen stellen. Gestern zum Beispiel war so ein Ding, ich habe Obi-Wan Kenobi aufs Spielfeld gebracht und habe den vollmundig angekündigt, dass er die Schlacht für uns gewinnen wird. Und Lukas hat gesagt, hier, okay, dann werde ich Obi-Wan versuchen zu fangen. Und hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich Obi-Wan Kenobi geopfert für Sympathiepunkte. Also, oh, das ist einfach, es sieht so gut aus auf dem Tisch. Es ist so episch. Wer so ein bisschen Star Wars in sich hat und jemanden, mit dem er 2, 2,5 Stunden am Tisch sitzen kann, unbedingt spielen, das ist richtig, richtig großes Kino.
Geht durchaus auch kürzer.
Also, ja, ja, ja.
Also, ich meine, sobald das Rebellen-Hauptquartier gefunden wird und du da irgendwie dich nicht irgendwie rausmanövrieren kannst, bist du ja relativ schnell auch hin.
Ja, also das ist klar, ne? Also wenn der Todesstern dann kommt oder auch die Sternzerstörer, die alle super als Miniaturen ja auf dem Tisch aussehen, also das ist schon ja so, wie es in den Filmen eigentlich ist und atmosphärisch der Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der das Spiel nicht im Schrank hat, sollte schauen, dass er es vielleicht bekommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann nochmal neu aufgelegt wird oder so.
Tatsächlich, ja. Ich bin auch froh, dass ich es im Schrank habe. Ich habe es auch ein paar Mal gespielt. Es ist, wie du sagst, eine riesige Hürde, da reinzukommen. Und wenn man es nicht regelmäßig spielt, ist es gefühlt immer so, als würdest du wieder bei Null anfangen. Die Tischpräsenz ist Wahnsinn. Und auch das Gefühl, finde ich, beides zu spielen, ne? Einmal hier die Rebellion zu sein, so nach Motto, oh mein Gott, ey, da sind so viele Gegner auf dem Spielbrett, wie soll ich das nur gewinnen? Ja, und das ist das, was du meintest mit, ne, Schweißhände und wie kriege ich das nur hin? Während das Imperium am Anfang noch so, hier, ich bin hier Mods der Babo. auf dem Spielbrett, aber auch das, die Suche der Nadel im Heuhaufen, die hast du da tatsächlich und das ist echt, das macht ganz, ganz viel aus. Und das ist echt ein schönes Katz-und-Maus-Spiel, vor allem dann, wenn man sich ebenbürtig gegenüber ist und oder gegenüber tritt, dann ist das echt ein cooles Ding.
Ja, was meines Erachtens das Spiel recht cool macht, du hast Anführer. Also das sind kleine Figuren, Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, also wirklich bekannte Figuren. Und am Anfang einer jeden Runde musst du aus deinen Figuren, die du hast, die bei dir in der Kommandozentrale sitzen, musst du diese Figuren einer Mission zuordnen. Ja, dann kann diese Figur diese Mission machen. Die Missionen sind wichtig. Allerdings, jede Figur, die du auf eine Mission schickst, fehlt dir im Führungszentrum. Und wenn du im Führungszentrum, brauchst du diese Figuren auch noch, damit sie gegen Missionen der Gegner intervenieren können und damit du dich bewegen kannst. Also Lukas hatte das früher ganz häufig gehabt, dass er sehr, sehr viele Missionen gemacht hat, aber dann keine Figuren in der Führungszentrale hat. Und dadurch war er als Imperium sehr statisch auf dem Brett. Er konnte sich nicht bewegen. Ne? Du musst diese Figur immer in einen Sektor setzen und dann kannst du dahin fliegen. Und das ist in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil du immer entscheiden musst, wie viele Missionen versuche ich zu machen. Die Missionen treiben dir das Spiel vorwärts, ne? Also eliminieren vielleicht Gebiete, wo die Rebellen sein könnten oder erhöhen die Sympathie der Rebellen. Wie viele Figuren lasse ich in meiner Kommandozentrale, um gegen ja Aktionen des Gegners zu intervenieren? Und wie viele Figuren setze ich ein, um mich zu bewegen? Also das ist mechanisch auch sehr edel gemacht.
Tatsächlich, ja. Ich kann dir bei allem beipflichten. Also das Spiel wird sich bei mir auch niemals vom Shelf wegbewegen, trotz der großen, also der größeren Eintrittsbarriere, allein vom Aufbau her. ist tatsächlich eins, was du auch relativ lang aufbaust, wie ich finde.
Ja.
Ja.
Ich kann dir nicht beipflichten, ich habe es noch nicht gespielt.
Das solltest du tun, wieder, also die Liste wird länger, mein lieber Basti.
Ja, irgendwie schon.
Ja, also Star Wars Rebellion, ich denke, wenn man sich zu zweit hinsetzt und es aufbaut, zusammen, flexibler Aufbau und nochmal alles durchgeht, sollte man eine halbe Stunde einrechnen. Man sollte auch definitiv sich für dieses Spiel ein Insert leisten. Ja, also wenn da alles in Tüten drin ist, dann wird es ganz furchtbar. So habe ich wenigstens alles an Material zusammen in meiner Box und kann dann aufbauen. Ich habe die Erweiterung noch. Da gibt es, ja, wie gesagt, noch eine Erweiterung mit epischen Schlachten und sowas. Dann gibt es noch ein anderes Kartenset dazu. Es gibt epische Filmschlachten, die wirklich stellenweise so sind, dass die Finger schweißnass sind. Also das ist echt cool. Aber man muss in der Regel für das Spiel 2 bis 3 Stunden einrechnen. Und wenn man diese Zeit und das Gefühl nicht hat, sollte man es nicht spielen, weil es macht dann einfach gar nicht so viel Spaß. Na, also man muss in dieser Stimmung sein, okay, heute spielen wir Rebellion. Dann wird's aber richtig fett, ja.
Hast du alle angemalt?
Nee, tatsächlich habe ich da noch nichts angemalt, weil die Figuren sind
sehr klein, ne?
Fiddly klein und es sind so viele. Also ich bin jetzt tatsächlich, habe ich mal vor, mein Cthulhu Wars zu Ende zu malen und mein Super Fantasy Brawl zu malen und dann würde ich da rangehen. Aber
10 Jahre später.
Ja, genau.
Wir laden jetzt jedes Jahr einfach immer Anfang des Jahres an und fragen nach dem Status.
Ja, genau. Also, ja. Star Wars Rebellion. Es ist auch für 4 Spieler möglich. Allerdings habe ich es noch nie gespielt. Für mich ist es ein klassisches Zwei-Spieler-Spiel, Alter ab 14 Jahren, definitiv. Ich würde sogar, ja, ab 14 sagen, bei Menschen, die Brettspielaffin sind, ne, also eher 15, 16, da macht es noch mehr Sinn. Spielzeit 2 bis 3 Stunden und ja, Preis deutlich über 100 Euro mit Insert.
Deutlich, ja. Und mit Erweiterung und
ja,
deutlich, ja.
Aber es gibt nichts Vergleichbares in diesem Universum 2 gegen 2. Christian hält ja immer dagegen Liberation. Das ist so ein kleines Kartenspiel, was auch diese Suche irgendwie ja, man muss auch einen Stützpunkt finden und das ist so über so kleine Karten. Frosted, ne? Ja, ich glaube, Frosted hat das mal rausgebracht. Das
fand ich grausam.
Christian liebt das. Christian ist ja manchmal auch so ein Freund davon. Ja, so kleine Spiele, die das schneller auf den Tisch bringen und trotzdem diese Immersion erzeugen. Aber da kann er bei mir nicht punkten gegenüber Star Wars Rebellion.
Okay, dann Horror-Phil.
Ja, von einer fernen Galaxie wieder zurück auf die Erde komme ich mit meinem zweiten Spiel, und zwar Adda's Dream. Da sind wir Assistenten von Ada Lovelace im viktorianischen England und wir bauen den ersten Computer. Und das ist relativ komplex.
Okay, das war's. Und
Nein, also wir spielen etwa an die 18 Runden. Das kann auch eventuell ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie die Spieler da spielen. Wir haben, wenn man dran ist, 2 Möglichkeiten. Wir können entweder eine Aktion ausführen oder eine Workshop-Aktion ausführen. Workshop-Aktion, man muss sich so vorstellen, es ist ein Würfelspiel, zu viel gesagt, ein Die-Pick-Game quasi. Am Anfang werden eben Würfel gewürfelt, die werden dann platziert auf dem Hauptboard. Da gibt es quasi so eine Art Rondell und dort nimmst du dir dann in der Workshop-Action einen Würfel, den höchsten, ziehst den dann rüber und musst dir dann quasi an der Stelle, wo jetzt anstatt 3 4 Würfel liegen, einen Würfel nehmen, der gleich groß oder kleiner ist. Ne? Also ziehe ich eine 4 rüber, dann muss ich einen Würfel nehmen, der unter der 4, also kleiner gleich 4 ist. Dafür kriege ich dann entsprechend auch noch einen Bonus, der abgebildet ist, nehme dann den Würfel zu mir, setze den auf mein Tableau, darf dann eine Karte ausspielen. Wir haben 8 Karten insgesamt, wir starten mit 4 und die geben dir dann auch nochmal einen Bonus oder Aktion oder wie auch immer. Und dann dürfen wir eventuell noch Leisten klettern, wenn wir Assignment-Cards haben. Das wäre die eine Möglichkeit an Aktion. Also Würfel, runtergedampft, Würfel von dem Hauptboard auf sein eigenes Board reinzubringen. Wir haben verschiedenfarbige Würfel, die sind dann relevant für die Aktion, die man dann machen kann. Denn es gibt 4 Aktionen, die sind auch auf dem Hauptboard. Da haben wir, sagen wir mal, die Farbe lila, die Farbe grün, die Farbe blau und die Farbe gelb. Genau. Und was wir da machen können, wir können uns Zielkarten oder Ziellochkarten, ich sag's das mal so, Ziellochkarten besorgen. Wir können über England entsprechend spazieren, also das ist die Reiseaktion. Wir können Meetingsaktionen machen, da kriegen wir neue Karten. Das Lustige hier ist, die Karten, du hast immer ein Kartenlimit von 8. Heißt, wenn du eine neue Karte kaufst, musst du eine andere Karte wegwerfen, also verbrennen quasi. Und dann gibt es noch die Institutionsaktion. Dort gibt es eben 4 Leisten, die man eben hochkrabbeln kann und entsprechend Boni abgreifen kann. Am Ende seines Zuges hat man noch 2 Möglichkeiten. Wir können entweder eine Buchaktion machen oder eben ein Zahnrad bauen. So, das waren jetzt relativ viel Informationen, aber mehr oder weniger könnte man jetzt schon losstarten, denn die Regeln sind in diesem Spiel überraschend einfach. Also das ist innerhalb von 20 Minuten, halbe Stunde relativ schnell drinnen. Das Spiel wird aber dann am Ende des Tages so komplex, weil die Fülle an Möglichkeiten einfach da ist. Du hast einen Haufen Würfel da liegen, die du alle irgendwie nehmen kannst. Du kriegst immer etwas zurück, du machst irgendwas, du bekommst immer was, beziehungsweise versuchst du auch immer, so viel wie möglich zu bekommen, damit du ja möglichst viele Ressourcen hast, um nachher eben dein Computer da an den Start zu kriegen. Denn unser Haupttableau, oder unser Spielertableau besser gesagt, besteht aus einem Raster von 3x3 Mulden, wo du die Würfel nachher reinsetzen kannst. Also in dieser Aktionsphase ziehst du quasi den Würfel, den du dir vorhin über die Workshop-Phase genommen hast, rüber auf dieses Raster und führst dann die Aktion aus. Du versuchst auch, und das waren die Lochkarten, deswegen habe ich sie ja erwähnt, dieses Raster eben auch noch so punkteträchtig wie möglich zu gestalten. Also du baust wirklich zusammen, wie du am Ende gewertet wirst. Denn diese Lochkarten sagen, was weiß ich, in dieser Zeile oder Spalte, je nachdem, wo du es einsetzt, dürfen nur Würfel unter 4 liegen. Oder es dürfen nur rosa Würfel drin liegen. Oder es muss eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge haben. Und das programmierst du dir selbst entsprechend so hin und versuchst das nachher auch wertbar zu machen. Wie machen wir eine Zeile oder eine Spalte wertbar? Indem wir Würfel drin haben, aber auch diese Gears, also Zahnräder, das ist diese Aktion, entweder eine Buchaktion zu machen oder eine Zahnradaktion. Diese Zahnradaktion ist nichts anderes. Du hast Plus-Zahnräder, du hast Minus-Zahnräder und Multiplikationszahnräder. Und die versuchst du da auch noch reinzubauen. Für jedes Zahnrad, was du nämlich am Spielende nicht gebaut hast, kriegst du Minuspunkte und du darfst auch nicht diese Zeile bzw. Spalte in diesem Raster werten. Denn was passiert dann am Ende des Tages? Was weiß ich, ich habe eine 2, eine 4 und eine 5 verbaut und dazwischen habe ich dann, was weiß ich, eine 2 minus 4, 4 mal 5 Zahnräder dann entsprechend reingesetzt, dann kriegst du entsprechend die Zahl an Punkten für diese Zelle zusätzlich noch die Lochkarte dazu. Also ihr hört schon relativ viel. Ich versuche zu erklären, dass wir einen Computer am Ende des Tages bauen. Dieser Computer ist für uns nichts anderes als unsere Punkte-Engine. Und das ist so ziemlich das Zentrum dieses Spiels. Jetzt wiederum, ich schimpfe momentan viel über Regeln etc. Es wird extrem viel erklärt, so unter Motto, es ist extrem wichtig hier, also im Regelheft steht auch hier immer so ein kleines Kästchen, hier drauf achten, da drauf achten, da drauf achten. Was aber nicht drin steht und was meines Erachtens absolut drin stehen sollte, ist, das Hauptding, was du machen musst, deine Hauptbeschäftigung ist zu schauen, dass du dieses Raster so gut und intelligent auffüllst wie nur möglich. Das steht da nicht drin. Und wenn du das nicht machst, guckst du auch in die Röhre. Aber wenn du das auch so erklärst, also mittlerweile erkläre ich es auch entsprechend so, hier, das ist das Hauptding, guck, dass ihr das richtig befüllt bekommt, dann hast du dann Mordspaß dran. Aber diese Hülle, die Fülle an Möglichkeiten, wo du entsprechend entlanglaufen kannst, welche Aktion du machst, welche Farbe des Würfels du nimmst, damit der nachher richtig dazu passt, dass er auch in der Zeile mit der Wertung und der Multiplikation oder Subtraktion etc. läuft, das ist halt, das macht total Bock.
Ja, das glaube ich. Also ich habe mir dazu schon Bilder angeguckt und man sieht halt, eigentlich, wenn man den Computer sieht mit den Lochkarten und den Würfeln, die draufstehen, und man guckt sich so ein Bild mal an von einem fertigen Spiel, dann weiß man eigentlich, wie dieses Spiel funktioniert. Und wenn man sich dann die Siegbedingungen der Lochkarten durchliest und man ein bisschen was in der Birne hat, dann weiß man sofort, wie schwierig das Ding wird, oder?
Ja, wobei es aber überraschend einfach ist.
Also ja,
das Zusammenführen, ne? Das Zusammenführen dieser tausenden losen Enden, ja. Aber ja. Ich finde das tatsächlich interessant. Bei dem Spiel kriegst du ja nicht am Anfang eine Zielkarte, auf die du hinarbeitest. Nein. Du designst dir selbst deine Wertung. Und das, ja. das ist echt eine coole Sache, dass du halt immer so hingehst und sagst, hier, tack, ich hole mir jetzt erstmal eine Lochkarte, damit ich überhaupt mir selbst quasi Weichen lege, um das zu werten. Weil das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Ne? Also das Spiel nimmt dich nicht wie andere, sag mal, eher Kennerspiele, dich eher an die Hand nehmen und sagen, hier, du hast diese Zielkarte, weißt du schon ganz genau, was du tun kannst, beziehungsweise du hast 12 Aktionen, die musst du alle lernen, aber am Ende des Tages hast du nur die Auswahl zwischen 3 Aktionen, weil irgendein Mechanismus dich dahin führt. Ne? Hier kannst du einfach alles. Du kannst hier wirklich, das Ding ist einfach so ein riesen Koffer an Möglichkeiten und du musst dann entsprechend reingreifen können. Machen sie echt cool. Also es gibt diese Reiseaktion, finde ich zum Beispiel auch ganz interessant. Da hast du Städte und Universitäten und du triggerst dann entsprechend. Du gehst da drauf und triggerst das und da kriegst du halt relativ viel Ressourcen. Ein kleiner Kniff in dem Spiel ist auch, du hast zu jeder Aktion noch Leisten. Und je nachdem, in welcher Position du in dieser Leiste bist, bekommst du Zusatzaktionen. Also sprich, du machst deine Aktion, sagen wir mal Reisen, darfst du so weit fahren, wie du möchtest, musst halt pro Weg bestimmt, also Reisegeld zahlen. Sagen wir mal, ich würde mich jetzt nur eins bewegen, mach da die Aktion. Dann gucke ich auf die Leiste, habe ich das Recht für eine Zusatzaktion und der Reiseleiste, wenn du relativ weit oben bist, darfst du noch zweimal in die nächste Stadt gehen, ohne Kosten zu zahlen und triggerst dort auch nochmal den Bonus. Und dann bist du da und hast quasi 3 Orte besucht und kriegst einen Haufen zurück, ja. Und das hast du so ziemlich in jeder Leiste, dass du zum Beispiel bei den Karten kaufen leisten, dass du sofort eine Karte ausspielen kannst, ohne die Kosten, oder dass die Kosten ignorieren, sagen wir es mal so, und bekommst den Bonus, der auf der Karte ist. Das kann auch nochmal unheimlich viel Möglichkeiten bringen. Und das ist so eine Hülle und Fülle, die macht echt Bock. Das Spiel an sich ist schnell erklärt, wie gesagt. Ikonografie finde ich auch großen Teils okay. Es gibt nur ein Icon, was ich ein bisschen schwierig finde, weil es sehr nah bei einem anderen ist, dass man durchaus mal quasi über das stolpert. Das ist meiner Frau sehr oft passiert. Die ist dann immer wieder so, und dann kann ich das und so und so und so. Nee, das ist eine andere Aktion. Ah, verdammt, ja. Weil du versuchst ja schon so deine Programmierungskette im Kopf, ne, Aktionsprogrammierungskette im Kopf so aufzubauen, dass du möglichst viel schaffst. Genau, also mich hat dieses Spiel einfach, ich war von Anfang an wow, gewowt, sagen wir es mal so. Mir gefällt das Spiel richtig, richtig, richtig gut. Also ich hätte es nicht gedacht. Viele haben mir gesagt, ja, cooles Spiel. Ja, es ist mega cool. Es ist auch von, gut, ich muss auch sagen, das Spiel gibt's jetzt noch nicht. Das gab's jetzt als Kickstarter. Sicherlich kann man es irgendwo vielleicht noch mal auf dem Sekundärmarkt kaufen, beziehungsweise kommt es sicherlich jetzt auch im Laufe des Jahres 26 bei einem deutschen Verlag raus. Ich glaube, es hat sich auch schon jemand gemeldet. Ich weiß gar nicht, kann das sein, dass es Frosted war? Ich bin mir nicht sicher.
AEG ist in haben die nicht, AEG haben die nicht auch neue deutsche Spiele gemacht?
Nee, ne? Nee, glaub nicht.
Ja. Also es soll jetzt auf jeden Fall im Januar soll es auf jeden Fall kommen.
Also nochmal auf Englisch oder wie?
Ja, und dann, wahrscheinlich relativ schnell
gehen, relativ oder? Schnell gehen, ja, denke ja. Ich auch. Aber ja, also ich bin von diesem Spiel total geflasht, überzeugt etc. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Deluxe-Geschichte heißt, die Ressourcen wie Geld, Kohle und was war es denn, Eisen, Brass, sind halt natürlich hochwertige, ne, Plastik- beziehungsweise Metallkomponenten. Das macht dann schon extrem Bock, genau. Und es gibt da noch eine kleine Expansion drin und ein paar Promokarten. Ja, die verändern das Spiel jetzt nicht großartig. Das ist dann halt einfach nur noch ein bisschen mehr Overkill an Möglichkeiten beziehungsweise an Ressourcen. Cooles Ding. Das Ding hat sofort eine 9/10 bekommen von mir. Das wird's auch bleiben. Ich glaube nicht, dass das schlechter wird. Ja, und die 10/10 hat's nicht bekommen, einfach aus dieser Begründung heraus. Den Kernmechanismus, wo sie mit 3 Ausrufezeichen hätten raufschreiben müssen, da musst du drauf achten, weil alles andere bringt dir gar nicht so viel Punkte. Also es gibt, du kannst nichts außer Acht lassen, sagen wir es mal so, aber du kannst nicht kompensieren, was du in der Mitte bekommen würdest.
Ja. Also, wenn der Computer scheiße ist, hast du keine Chance, genau, das Spiel zu gewinnen.
Genau, weil da machst du locker 50, 60 Punkte.
Ja.
Und wenn du die nicht machst oder nur die Hälfte machst, dann kannst du es schon verbrennen. Eine Geschichte, und ich hätte es niemals gedacht, ja, ich hätte das niemals gedacht. Kennt ihr dieses Problem bei vielen Spielen, wo es dann eben eine Kartenauslage oder Zielkartenauslage gibt und die werden nur am runden Ende quasi wieder
aufgefrischt
oder refreshed? Das ist in dem Spiel ganz anders. Da gibt's einen Turnus drin, den ich am Anfang ein bisschen schwierig fand, aber dann wieder total interessant, weil es dich dann auch wieder unter Druck setzt. Und zwar nimmst du dir alles andere außer die erste, fliegt die erste auch mit raus. Also sprich, bei einer Auslage von 4 kommen immer 2 neue rein quasi.
Das mag ich sowieso total gerne, wenn der Markt schneller weg ist,
ja,
als du Zeit hast. Ne? Also mich stört das in Spielen immer, wenn so Sachen stehen bleiben und ich kann noch eine Runde warten. Ich finde, dass so ein Spiel drückt unwahrscheinlich, wenn eine Aktion ist, ich muss jetzt die Karte nehmen. Also das mag ich zum Beispiel bei Arche Nova total, ne? Dass ich, wenn da eine gute Karte für mich liegt, dann muss das eine relevante Aktion sein, jetzt oder nie.
Ja.
Und nicht noch warten, oh, wird sie vielleicht billiger und oh, die kommt vielleicht irgendwann eh zu mir. Nee, ich muss zuschnappen, wenn die Gelegenheit da ist, weil sie kommt vielleicht nicht nochmal. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
Und da ist es definitiv. Also ich habe auch, wie du sagst, lieber habe ich das Gefühl, oh schade, jetzt ist sie weg. Anstatt dass ich sage so, ja gut, das kann ich in 3 Zügen nochmal machen, weil dann hat es keine Relevanz. Ne? Und das ist bei dem Spiel tatsächlich überall so. Und es gibt halt 3 Orte, wo du Karten beziehungsweise Ziele haben möchtest. Und gerade bei Zielen, ja, so nach Motto, da muss ich wirklich gucken, dass die nächsten 2, 3 Aktionen genau da sind, dass ich diese Ziele bekomme. Das hilft schon sehr. Das drückt nochmal. Mega Ding, bist aber tatsächlich deine 90 bis 2 Stunden, also 2 Stunden auf jeden Fall beschäftigt. Und es hat halt auch einen großen ist sehr störanfällig mit Analyseparalyse. Die hast du tatsächlich relativ schnell. Gerade zu zweit kannst du einiges vorplanen. Ne? Du kannst ja mehr oder weniger antizipieren, welche Art Würfel nimmt jetzt der andere wieder. Sodass du eigentlich schon deinen Zug sehr stark vorplanen kannst. Teilweise auch musst, weil du sonst auch hier in die Röhre schaust. Und auch sehr schön, ich hatte immer das Gefühl, ich hätte doch noch so viel machen wollen. Und dann war das Spiel plötzlich zu Ende. Also schöner Mix. Genau, Other's Dream, 1 bis 4 Personen. Solo-Spiel habe ich nicht ausprobiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es aber gut gelöst ist. 90 bis 120 Minuten. 14 plus definitiv, Komplexität 4 von 5, Designer ist Tony Lopez, den kennt man meines Erachtens aber nicht für so komplexe Spiele, aber da wirklich Chapeau an der Stelle. Artist ist Javier González Cava und es ist gerade bei Alicat Games rausgekommen.
Was würdest du sagen, ist die optimale Spielerzahl?
3 Personen maximal. Wobei, aber ganz ehrlich, dadurch, dass der Markt sich sowieso so schnell dreht, merkst du es meines Erachtens gar nicht so stark in den verschiedenen Aktionen. Die Würfeln würden sich wahrscheinlich öfter mal drehen, dass immer mal wieder nachgewürfelt werden muss, weil sobald eines dieser Felder leer ist, also keine 3 Würfel mehr drin sind, dann wird das wieder aufgefüllt. Und man bekommt auch für derjenige, der es leer gemacht hat, bekommt auch quasi 2 Boni. Einmal den er leer gemacht hat und einmal den er quasi hingeschoben hat. Mhm. Die einzige Geschichte, wo ich mir vorstellen kann, dass 3 Personen besser sind. Also 4 Personen würde ich nicht machen, allein aus Zeit. 3 Personen würde ich machen für die Karten. Denn die Karten, wenn da niemand drauf spielt und du kannst relativ viel schon machen mit deinen Grundkarten, muss ich so vorstellen, du hast ein Startkartendeck, deine 7 Karten plus eine vom Einserdeck. Und dann gibt's noch ein Zweierdeck. Und das Zweierdeck, da sind echt Karten drin, die echt Monster sind. Da kannst du plötzlich so bam, bam, bam Punkte machen. Ja, und wirklich so, oder umsonst was bauen, was extrem wichtig ist, also Zahnräder und Pipapo. Die siehst du aber nicht, wenn zu zweit nicht darauf gespielt wird. Deswegen, eine dritte Person wird da sicherlich öfter mal drauf kommen, und da wird mindestens einer oder zwei dann wieder da drauf kommen, oh, oh, die möchte ich, und dann hast du viel mal schnell das mal durchgespielt, weil alles andere schaffst du zu zweit auch schon relativ gut. Also, allein für die Kartenaktion würde ich sagen, drei Personen. Ansonsten zwei. Mhm. Genau. So, jetzt habe ich lang geredet. Aber auch ein dickeres Spiel. Basti.
Ja, jetzt habe ich alles vergessen. Nein,
Quatsch. Welche Game Show?
Game Show Saltfjord.
Kennst du die?
Das Spiel musste ich mir unbedingt holen. Als ich es damals oder Anfang letzten Jahres auf dem Brettspielwochenende kennengelernt habe, musste ich es haben.
Nachvollziehbar.
Ja.
Kann ich auch gut nachvollziehen.
Vor allen Dingen, als ich jetzt das bei dir mit Würfeln gehört habe, das ist ja da auch. Also aus dem Grund, man nutzt ja auch Würfel. Mhm. Und ja, was machen wir hier? Wie jeder bekommt von uns Gebäudepläne und einen Lagerplan und eine Boottafel. Grunde genommen gehen wir unter die Fischer. Weil die Hauptressource, was man hier eigentlich nutzt zum Hin- und Hertauschen, das ist das Einzige, wo ich mir dachte, so, ha, es ist schon komisch, wenn man Gold irgendwann in Fische verwandelt, so hin und her und andersrum, man kann aus Fischen Gold machen, das vielleicht, je nachdem, wie viel Fische man abgibt. Ja, wir haben halt einen Lagerplan und da können wir halt Ressourcen drauf lagern. Das sind einfach so kleine Holzcubes, die man da hat. Aber das Hauptelement hier, muss ich sagen, ist der Gebäudeplan, weil wir puzzeln uns sozusagen unsere Gebäude zurecht. Und weil, wenn wir Würfel nehmen, können wir halt Spalten oder Zeilen triggern und gehen dann hier mit diesen Würfeln dann die Reihe ab und überall, wo ein Gebäude ist, dieses Gebäude wird ausgelöst, wo spezielle Sachen drauf sind. Entweder kannst du eine Aufwertung machen, du kannst Entwicklungen machen, du kannst mit deinem Fischerboot fahren, du kannst Ressourcen erhalten und, und. Du kannst halt auch bauen, einfache Gebäude, kannst aber auch große Gebäude, das sind dann einfach größere Plättchen, die mehr abdecken. Aber das ist eine extra Aktion, die kannst du nicht während der Würfeleinsatzphase machen. Damit kannst du nur kleine Gebäude, so ja, 1 bis 2 Plättchen Größe bauen. Ja, was ist das Ziel? Grunde genommen ist es halt, wir puzzeln uns das hier voll, am Ende wer am meisten Punkte hat. Hier muss ich sagen, wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, siehst du ganz schön alt aus gegen jemanden, der dieses Spiel schon gespielt hat. Weil der sofort weiß, was wichtig ist. Ich habe das selber erfahren, danach hat es meine Frau auch erfahren. Ich habe es halt in der Runde gespielt auf dem Wochenende, da hat es einer gespielt, der hat uns auch alles erklärt. Aber der wusste ganz genau, wichtig ist es einfach, dieses Gebäudetableau voll zu puzzeln, damit du halt super viele Aktionen machen kannst. Weil hast du auf diesem Gebäudetableau nichts drauf oder kommst da zu wenig oder legst da zu wenig hin und machst erstmal andere Sachen, dann kannst du halt wenig Aktionen ausführen und dann ist eine Runde zu Ende. Weil wir haben halt nur so viele Aktionen, wie wir Würfel haben oder halt große Gebäude bauen können. Danach müssen wir halt passen. Dann ist eine Runde beendet. Wir spielen insgesamt 3 Runden. In jeder Runde, also zweiten und dritten, kommt immer noch ein orangener Würfel dazu. Sonst hast du immer 3 weiße Würfel und einen orangenen am Anfang in der ersten Runde. Bis halt in der letzten Runde hast du halt 3 Orangen nur noch zusätzlich. Und die werden halt oben hingelegt. Die werden vorher ganz am Anfang der Runde gewürfelt. Du kannst die mit Fischen beeinflussen, plus, minus. Das ist ja auch immer wichtig. Dann bekommt jeder noch ein Fähigkeitsplättchen ganz am Anfang. Diese Fähigkeitsplättchen sind ganz schön stark, aber da jeder eines bekommt, ist das eigentlich in Ordnung. Weil dann kannst du zum Beispiel Würfel egal wie drehen. Das fand ich schon sehr stark. Da brauchst du nämlich nicht mehr wirklich die Fische. Das ist schon ein sehr starkes Plättchen. kannst aber auch Sachen, zum Beispiel, dann kannst du weiße Würfel auch auf den orangen Würfel nutzen. Dann kannst du halt auch die Reihe mit weißen Würfeln triggern, anstatt halt nur die Orangen dafür nehmen. Und das und andersrum halt auch. Also es gibt schon, ne, es ist schon sehr ausgeglichen, weil die Stärke ist halt schon immer dabei. Ja, mit dem Booten können wir halt fischen gehen. Wir bewegen uns halt auf dem Tableau, also auf dem Spielplan in der Mitte, schön so eine Leiste hoch, oder was heißt Leiste, eigentlich den Fluss hoch. Und können dann immer dort, wo wir anhalten, die Position befischen, entweder 1, 2 oder 3, je nachdem, wie weit wir entwickelt sind in der Fischertechnik sozusagen. Genau. Und können uns dann dort Plättchen nehmen und legen die auf unser Boot. Wir können jederzeit auch Sachen vom Boot runterwerfen und sagen, das wollen wir nicht, und ersetzen das durch ein vielleicht wertvolleres Plättchen. Wenn wir aber uns von nichts trennen wollen, dann können wir wieder zurück in den Hafen mit einer Bootsaktion fahren und entladen unser Boot. Dann bekommen wir erst alle Ressourcen, die da drauf sind, und Punkte, die da drauf sind, und erhalten noch die Punkte, wie weit wir rausgefahren sind, um zu fischen. Da gibt es nämlich auch nochmal Punkte dafür, wie weit du fährst, um dann wieder zurückzudüsen. Du kannst das Boot auch noch aufwerten, dann wird es größer, kriegst dann auch noch einen Multiplikator dazu, was auch wieder viel Strategie hat. Die Entwicklungsleiste, es gibt genau 4 Stück. Dann gibt es noch eine Mini-Erweiterung, ich glaube, dann hast du sogar 5, soweit ich weiß. Hier kannst du am Ende noch Wertungsplättchen für die Endwertung bekommen. Das bringt dir dann nochmal Zusatzpunkte am Ende. Wenn du dann da zum Beispiel auf einer Wertungsleiste ganz nach oben kommst, dann kriegst du nochmal Zusatzpunkte. Solltest du ja vorher aber angucken. Was du noch als Nebenaktion hast, jeder hat einen Arbeiter. Diesen Arbeiter kannst du halt einfach auf dein Tableau nochmal draufsetzen, auf deinen Gebäudeplan, um auf irgendein Gebäude oder Ressource, um diese Punkt nochmal zu triggern. Dann bekommst du das halt nochmal zusätzlich dazu. Weil was hier immer ist, ist das Problem ist, wenn du einmal einen Würfel gehst du durch und der bleibt immer auf dem letzten Gebäude liegen. Das heißt, wenn du von links dann da nochmal lang gehen möchtest, wird der Würfel nicht mehr getriggert, das Gebäude. Da geht der halt dann drüber. Es gibt aber dann auch da wieder ein Fähigkeitsplättchen, was das Ganze aufhebt und du die Würfel nochmal alle vom Plan runternehmen kannst. Und dann halt einfach nochmal, also die Würfel nutzt du dann nicht nochmal, hast aber wieder freie Bahn, um wieder halt alles zu triggern. Das ist auch recht starkes Plättchen. Wenn du eine Leiste-Spalte, also wenn du eine Reihe oder eine Spalte sozusagen voll gepuzzelt hast, dann bekommst du nochmal zusätzliche Sachen, die auf den Stegen dazwischen sind, also nicht auf den Gebäuden selbst. Dann bekommst du halt nochmal Ressourcen oder Punkte, je nachdem. Und wir können halt auch Waren kaufen. Also man merkt schon, man kann jede Menge machen, wie beim Phil gerade. Und mit diesen Waren kannst du halt nochmal verschiedene Punkte triggern am Ende, die dir dann vielleicht nochmal Fische geben oder einen Siegpunkt. Oder du kannst halt nochmal mit dem Schiff fahren am Ende der Runde. Je nachdem, wie viel Waren in dieser Reihe liegen, kannst du diese Sache so und so oft nochmal triggern. Das fand ich halt ganz interessant. Deswegen ist es auch wichtig, auf Waren zu gehen, obwohl ich die erst in der letzten Runde wirklich ausgekostet habe. Und dann, weil ich alles vollgepuzzelt hatte, wusste ich halt nicht mehr, was ich sonst noch machen musste. Habe ich halt noch das ganze Warenlager leergeräumt gefühlt. Dann hat es da auch noch ganz viele Möglichkeiten, die du dann auch noch mal machen kannst. Weil in der dritten Runde, es hört sich halt wenig an, weil du nur 3 Runden hast. Aber du kannst halt super viel in der dritten Runde machen. Also sobald du das vollgepuzzelt hast, hast du halt super viele Möglichkeiten und du brauchst halt nicht mehr so viele Sachen wie, weil du hast dann auch viele Ressourcen, hatte ich zum Beispiel vor mir liegen, da kannst du halt viel große Sachen bauen und dadurch halt auch nochmal Sachen triggern und dann brauchst du nicht so schnell wie die anderen die Würfel weg und ja, dann kommen andere vielleicht schneller schon zum Ende als du selber, das kann passieren. Und was ich sagen musste ist, wenn wirklich es noch nicht alle kennen, dann kann die Differenz zwischen den Siegpunkten schon sehr groß sein. Vom ersten und zweiten, so von deinem Aufholen oder halt je nachdem, wer es halt noch nicht gespielt hat. Also es kann schon sein, aber sobald, es ist eine steile Lernkurve, sage ich mal so, es geht wirklich steil nach oben. Wenn es dann weiß, auf was du gehen musst das nächste Mal, ne? Auch wenn du es am Anfang gesagt hast, du musst es sehen. Das war bei mir auch so. Ich musste es sehen, wie es geht, weil dann habe ich es einfach danach auch umgesetzt. Und Das ist wirklich schon das A und O. Dann wird es wirklich ausgeglichener, weil dann baut ja jeder andere Gebäude und dann kann das schon wieder die Taktik, ne? Und dann hast du da schon wieder das Zünglein an der Waage, wie baust du es wirklich schön strukturiert auf. Und ja, sehr cooles Spiel für mich. Ist ja auch eine Neuauflage, ne, von einem alten Spiel.
Es ist eine Weiterentwicklung, und das, was worüber ich mich am meisten freue, ist die Kramerleiste. Weil in Santa Maria gab es nur diese Punkte-Tokens. Wurde halt immer auch hin und her wechseln musstest. Ah, jetzt habe ich 50 Punkte gemacht, jetzt muss ich wieder hier umwechseln, weil ich Einser wieder brauche, weil ich mit mehreren Leuten spiele. Das finde ich immer sehr, sehr. Also, wenn es ein Spiel aus Mechanikgründen braucht, Haken dran. Aber das hätte es nicht gebraucht, deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt mittlerweile die Kramerleiste gibt, dass du da mal abträgst. Und vor allem, ich finde es, also ich weiß, es gibt Leute, die unter Druck dann eher sagen so, oh, da habe ich keinen Bock mehr, ich hole das sowieso nicht mehr ein. Ich werde ganz anders getriggert. Ich sage, nee, das muss ich jetzt aufholen, dann werde ich nur noch mehr angefacht. Und so eine Kramerleiste siehst halt relativ schnell, wie gut oder schlecht bist du denn gerade in deiner Performance. Und also mich triggert das immer. Und animiert mich. Deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt in dieser Weiterentwicklung des Spiels die Kramerleiste gibt, ja. Also die Punkteleiste, ne? Ja. Also Kramerleiste ist quasi der Fachbegriff.
Was ich sehr cool finde, ist halt, dass diese Holztoken, also Miepel mit den Schiffen und so bedruckt sind. Also dass das da nicht so, du kleisterst da nichts wirklich was drauf. Das fand ich sehr schön. Und auch die Entwicklungsmarker. Also das Material ist auch sehr schön. Muss ich sagen, ist kein schlechtes.
Klar. Ich finde das Spiel als sich auch sehr schön.
Also ja, das ist auch schön aufgemacht.
So ein Thema, was ich echt cool finde, wo es keine Zwergen oder Weltraum oder sonst irgendwas ist.
Oder Kolonialismus. Ja,
Zwerge im Weltraum.
Santa Maria war ja Kolonialismus.
Ja. Kommt ja nicht so gut mehr heute, ne? Nee, also ich fand das auch, was ich so ein bisschen hatte, ich hab's beim ersten Mal schon gehabt, dass ich am Ende schon echt viel gemacht hab, ne? Also, dass du wirklich so das Gefühl hattest, wow, ich hab hier und das mache ich noch und das. Also, wenn du gut bist in dem Spiel, hast du halt brutal viel Zeug, ne?
Ja.
Ich stehe halt manchmal eher da drauf, dieses Gefühl, oh Gott, ich habe immer von allem zu wenig, aber ich will doch noch das machen. Das war jetzt bei Saltfjord nicht immer so, aber hat ultra Spaß gemacht, trotzdem, ne?
Aber selbst da habe ich mich geärgert, dass ich nicht genug hatte. Es fehlte dann trotzdem noch was. Also wenn, muss man ja richtig nachtreten.
Basti nimmer satt.
Ja, genau. Nee, also für mich hat das Spiel auf jeden Fall eine 8 bis 9 verdient. Also ich finde es richtig gut. 1 bis 4 Spieler, 45 bis 90 Minuten. Ja, ab 14 Jahren. 3 Schwierigkeit, 3,03, also 3 von 5. Designer Christian Amundsen Ösby und Eilif Svensson. Artist Peter Bartels und Jan Musu. Und ja, rausgekommen bei Huch Games im Deutschen.
Genau. Ich habe mal geschaut, wie ich das bewertet hatte bei Santa Maria noch.
Ja.
Hatte ich eine 8 gesagt, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass du es dann hier schlechter bewerten wirst.
Nee, definitiv nicht. Aber ich sehe es halt, ich sehe gerade nochmal die alten Bilder, weil ich habe Santa Maria schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es jetzt nur quasi aus der Erinnerung gehabt und guck mir jetzt gerade die Bilder da an. Es ist schon unterschiedlich, ja. Es ist
schön.
Ja, aber ich meine, das neue Design, ne, das auch vom Thema her, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ja, ich glaube, das hat definitiv ein Remake an der Stelle verdient mit einer entsprechenden Weiterentwicklung, ne? Also spielerisch, aber auch so Kleinigkeiten wie die Kramerleiste, ja. Da kann man sich vielleicht drauf freuen, ein anderes Spiel, was, glaube ich, die beide als Duo hatten. Habe ich das eigentlich noch? Ah, warte mal.
Haha! Jetzt kommt's.
Ich halte mal das Spiel Automania. Automania ins Bild.
Ja. Warum du das wohl haben musstest?
weniger wegen dem Thema, sondern eher, weil es halt mir hat. Ich bin ja so einer, wenn mir ein Designer richtig gut gefällt, also die Arbeit eines Designers richtig gut gefällt, dann kaufe ich mir meistens auch die alten Spiele und einfach nur um zu gucken, wie gut oder wie schlecht etc. sind die oder was ist die Entwicklungsgeschichte. Und nachdem Santa Maria ich gespielt hatte und auch The Magnificent, ne, also der hat ja auch Magnificent, kennt er die noch, wo man quasi diesen Zirkus entsprechend hatte, war ja auch ganz cool. Leider untergegangen, ich finde es immer noch ein cooles Spiel. Habe ich mal das alte hier gekauft. Ja, und da merkst du halt so ein bisschen die Entwicklung, die er hingelegt hat. Ja, das Thema hättest du auch. Ist beliebig.
Ja, gut. Das ist sehr häufig. Ich finde, bei Soulfjord haben sie es aber schön gemacht. Also das jetzt, das neue Thema. Das ist auch was fürs Auge, sagen wir es mal so. Also mir gefällt. Wo ich jetzt nicht so der Fisch-Fan bin.
Also, warum? Das, nicht? Warum?
War ich noch nie, keine Ahnung. Das ist aber ja ein persönliches Ding.
Jetzt habe ich Bock, das nochmal zu zocken. Ach Gott,
so ein viel. Ganz kurzes Spiel muss ich aber trotzdem nochmal erwähnen, nur ganz kurz, jetzt mache ich ja voll ein auf Phil.
Ich habe auch noch eins.
Ah, siehst du, ich wusste es. Das kann ja nicht zu Ende sein. Nee, ein Spiel, was ich aber auch schon vorgestellt habe, aber was ich wirklich sehr viel gespielt habe mit den Kids und jetzt auch dann fast jetzt vor dem Ende bin und auch nochmal von vorne anfangen musste, weil wir vergessen hatten, wie wir aufbauen. War Toriki. Das hattest du doch auch gesehen, Markus, auf B-Rex-Tag, aber nicht gespielt. Aber das ist
ganz so ein
App-gesteuerte Spiel, was halt eher für die Familie ist, ne, für Kids. Und das ist echt super. So, jetzt nach Phil. Christmas. Ah, das hast du ja auch gespielt.
Richtig, ja, richtig, richtig. Wir hatten ja die Folge mit Daniel, Nordgeek oder der Brettspielbube. Der, wie er sagte, der schönere Part von Brettspielbuben. Also ich zitiere nur.
Ja, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an der Stelle.
An beide.
Christmas Tree hat er ja empfohlen gehabt und ich hatte ja gesagt, ich besorge das und ich habe ja auch den Zuschlag bekommen und ich habe es jetzt auch mal gespielt, muss sagen, ja, das ist echt ganz süß, wie man sich hier sowas aufbaut. Ich finde es auch irgendwie, also wie viel weihnachtsthematische oder Weihnachtsthema in Brettspiel gibt es denn? Also so viel wird mir gar nicht
einfallen. Ich glaube langsam das Brettspiel.
Yes, aber so viel sind's nicht. Und wir haben ja gesagt, ich zock das mit meiner Family zu Weihnachten, weil ich nochmal diesen Vibe, den Daniel uns ja da versprochen hatte, einfangen möchte. Den kann ich bestätigen. Und wir haben ja gesagt, das verlosen wir. Das würden wir dann demnächst auf dem Kanal Brettgespräch auf Instagram mal lostreten.
Jetzt kommt der nach Weihnachten damit.
Ja, aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten, ne?
Ja, das stimmt.
Wie es ein schwedischer Möbelhersteller immer mal eine Zeit lang als Werbung gehabt hatte. Nicht vergessen, in 10 Monaten ist schon wieder Weihnachten, wie auch immer. Genau.
Wenn man da das lege ich auch noch was drauf. Ich habe Webmasters noch über. Das kann ich auch drauflegen.
Sehr cool. Dann machen wir doch ein schönes Paket.
Genau. Dann ist es nicht nur weihnachtlich. Dann machen wir beides. Eine Kombi aus.
Ja, sehr schön.
Gut. Dann sind wir damit auch jetzt am Ende angekommen. Und ja, es war wieder schön, dich als Gast zu haben, Markus.
Ja, sehr gerne. Schön, ja. Ich bin immer total gern bei euch als Gast. Und ja, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal in 2026 war.
Das Jahr ist noch lang. Genau.
Mitnichten, Markus, mitnichten.
Genau. Ja, dann vielen Dank auch an dich, Phil, wieder. War wieder sehr spaßig und schön, dass wir das alles so früh morgens hinbekommen haben, weil dieses Mal nehmen wir mal morgens auf und nicht abends, muss ich sagen. Und es ist wirklich ganz kurz, jetzt darf ich auch sofort anfangen mit Schneiden, weil sonst wird es nicht pünktlich rauskommen. Wir ja, haben halt alle ein bisschen so die Neujahrsmüdigkeit ausgenutzt. Ja, dann danke auch wieder fürs Zuhören und an alle da draußen und hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gestartet und reingerutscht und ja, schreibt uns doch mal, was ihr spielerisch oder so vielleicht im neuen Jahr auf den Tisch gebracht habt. Schon. Weil so lang ist es ja noch nicht. Deswegen könnt ihr ja auch mal was dazu schreiben. Ja, dann von mir aus tschüss und dann übergebe ich an Phil und dann darf Markus am Ende noch. Bis dahin.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch und auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liked uns gerne, lasst uns eine Bewertung da auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund. Bis dahin. Servus.
Ja, dann abschließend von mir. Danke für die Einladung an euch beide und ich bin total gerne hier. Freue mich auf das Brettspieljahr 26, wenn wir uns alle am Tisch wiedersehen. Ich hoffe, Basti und Phil, dass wir dieses Jahr vielleicht 2, 3 epische Partien mal wirklich zusammen hinbekommen. Das hatten wir nämlich noch nie. Ja, und sollte ein absolutes Goal sein, vielleicht mal so ein Brettgespräche, Brett und Pad Wochenende irgendwie, fände ich total cool.
Wäre ich dabei.
Ja. An alle anderen, bleibt gesund und munter, seid nett zueinander, ja, das hilft meistens und lasst euch nicht von Kleinigkeiten stressen, im Großen und Ganzen geht's uns echt gut, bleibt sauber.
Bis dann.